Guten Morgen. Schwache Leistung. Guten Morgen.
Morgen.
Hört sich doch besser an. Ja, wir haben wirklich einen guten Morgen, weil ich so, ja, wenn ich so die Täuflinge denke, denke ich so meine Taufe zurück, so mit 17 Jahren. Und ich weiß, das war so ein ganz besonderer Tag. Es war ein Tag, so wie es ja auch die Bibel im Römerbrief zum Beispiel Kapitel 6 beschreibt, wo es wirklich eine Veränderung in meinem Herzen vorher gab, die wir damit mit der Taufe ja öffentlich bezeugen. Und damit bezeugen wir, dass wir einen anderen Chef haben. Es gab da einen Machtwechsel. Ja? Und so im Geschäft, wo wir früher gearbeitet haben, da steht jetzt geschlossen drauf. Wir haben einen anderen Arbeitgeber. Und das ist einfach, ich kann euch nur sagen, dieser andere Arbeitgeber, dieser andere Chef, das ist, wie wir das im Lied auch gesungen haben. Oh, die PowerPoint kannst du kurz ausmachen. Passt noch nicht. Genau. Und dieser andere Arbeitgeber, dieser andere Chef, er ist wirklich das Höchste in meinem Leben geworden. Er ist wirklich das Besonderste, was es überhaupt gibt, weil wenn wir auf ihn schauen, auf diesen Jesus schauen, auf seinen Charakter, seine Eigenschaften, auf das, wie die Bibel ihn beschreibt, so ist er das Leben selbst. Und alles, was das Leben so wertvoll macht, was das Leben schön macht, was das Leben einfach herausragend macht. Und mit diesem Arbeitgeber, mit diesem neuen Chef zu leben, ist wirklich auch in einem Sieg zu leben. Ja. So habe ich jetzt kurze Worte, warte mal, ich muss bei mir kurz stoppen, weil sonst sind wir heute Nachmittag noch hier beim Kuchen und ich glaube, da habt ihr gar nicht für gesorgt, ne? Gibt nur Mittag, glaube ich, oder? Gibt es noch Kuchen? Oh, alles, okay. Also dann kein Problem, wir können länger machen. Okay, nein. Ich habe heute einen Text ausgewählt und den habe ich genommen aus dem Epheserbrief, Kapitel 6 und da ein paar Verse, wo es einfach so ein bisschen so darum geht, dass wir als Christen, als Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, jetzt nicht einfach, weil wir haben uns taufen lassen, das ist nicht so, dass wir zack danach im Himmel sind. Ja? So ist es leider nicht. Das wäre richtig gut, denke ich manchmal so, aber leider ist es nicht so. Wir leben noch auf dieser Welt und in dieser Welt, in der wir leben, gibt es, ich sag mal, es gibt Angriffe, so formuliere ich das mal. Es gibt jemanden, der nicht will, dass du mit diesem Gott, mit diesem Leben verbunden bist. Der versucht mit aller Gewalt, dich aus dieser Beziehung herauszureißen. Und wie er das probiert und wie er das versucht, er hat da auch ziemlich viel Macht, ziemlich viel Kraft. Er ist ziemlich klug, wie er vorgeht. Und die Bibel beschreibt ihn einfach als den Feind. Aber wir wissen, so auch aus dem Epheserbrief, den ich gleich die Verse ich lesen werde, dass es noch andere Feinde gibt. Es gibt so die Welt, dieses System, in dem wir leben, dieses System, das uns sagt, wir können auch ohne Gott leben. Das geht auch ohne Gott. Und dann wissen wir noch, dass es dann noch etwas gibt wie das Fleisch. Damit meine ich nicht das Fleisch, das wir beim Metzger kaufen. So, ja, da schön Mettbrötchen und so, die schmecken ja gut. Aber es gibt so etwas anderes, was die Bibel so als Fleisch bezeichnet. Und das ist so, ich sag's mal so, die Natur, die wir von Adam geerbt haben, ja, die wir, nachdem Adam in Sünde gefallen ist, das ist diese Natur, die wir Menschen haben. Und diese Natur, auf der einen Seite, sagt diese Natur, ich kann es irgendwie auch erreichen, dass ich in den Himmel komme, ich kann es mir erarbeiten, ja, das ist so das eine, was die Natur ist. Aber die Bibel sagt, ganz besonders im Römerbrief, sie sagt, alles das, was das Fleisch ist, es kann Gott nicht gefallen. Wir lesen natürlich ganz viele andere Werke, die das Fleisch hat. Wieder sind zum Beispiel Unzucht, wieder sind verschiedene andere Dinge, die so im Galaterbrief Kapitel 5, Vers, man kann die mal so nachlesen, so ab Vers 17, 18, so bis 21, da liest man so die Werke des Fleisches. Und das gefällt Gott nicht und wir können Gott damit nicht gefallen. Deswegen ist das ja auch so, dass wenn wir zu Jesus kommen, wir eine neue Natur empfangen. Und wenn wir mit diesem Jesus verbunden sind, mit ihm in dieser Einheit leben, dann leben wir eigentlich im Sieg. Wir leben eigentlich im Sieg. Denn Jesus hat das, was ihr heute bezeugt, Er ist für die gesamte Menschheit, für die gesamte Welt, ist er gestorben und somit ist unsere alte Natur mit ihm auch mitgestorben, am Kreuz gekreuzigt. Und das Gute ist, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und durch seinen Tod und seine Auferstehung, das, was ihr mit der Taufe nachher bezeugen werdet, ihr werdet einmal kurz untergetaucht, hoffentlich ziemlich schnell wieder raus, aber ihr müsst schon einmal richtig nass werden. Also ich glaube, so bei mir, der mich getauft hat, der war sicher, dass ich wirklich einmal untergetaucht war. Also Baptisteo, einfach richtig mal eingetaucht, so wie man Stoff, wenn man ihn färbt, den taucht man so richtig so in diese Tonne rein, weil der muss durchdrängt werden. Ja? Und so ist es das, was ihr symbolisiert, so richtig untergetaucht. Also wir sterben mit ihm am Kreuz und dann werden wir da rausgeholt aus dem Wasser, so als Täuflinge. Und damit bezeugen wir die Auferstehung Jesu, dass wir nun zu einem anderen Leben mit ihm unterwegs sind. Also, dadurch leben wir im Sieg. Wir kämpfen nicht um den Sieg, sondern wir leben schon im Sieg, weil wir zu ihm gehören. Und nun die Verse. Man muss ja immer ein paar Verse lesen. So. Okay, warte mal. Okay. Epheser 6, 10 bis 24. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens und nehmt auch den Helm des Heils. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hier bei euch. Und die Füße, ach, das ist die gleiche Übersetzung, okay. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ich bete noch ganz kurz. Jesus, danke dir für dieses Wort, für dein kostbares Wort, worin du dich offenbart hast, worin du uns immer wieder Nahrung und Speise bist und gibst. Herr, danke dir dafür, dass dieses Wort auch immer wieder so etwas wie frisches, lebendiges Wasser ist. Das, wo wir Durst haben und daraus trinken, du uns erfrischt und erquickst. Danke dir für dieses Leben, das aus diesem Wort hervorsprießt und beinhaltet auch diesen Sieg, in dem wir leben dürfen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Also wir haben hier gesehen, so, wenn man so in den ersten Vers nur reinschaut, wie Paulus sagt, deshalb meine lieben Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, der Feind, gegen den wir kämpfen, wie wir es hier auch gesehen haben, hier in den Versen darunter, der arbeitet voller List. Ich meine so, Satan ist ein Feind, der uns quasi aus dieser Beziehung mit diesem Leben herausbringen will. Und der kennt uns Menschen schon ziemlich lange. Ja, der hat uns schon seit Tausenden von Jahren, hat der schon die Menschheit beobachtet. Er hat sie geschult. Er hat sie beobachtet und er weiß ganz genau, wo die Schwachstellen sind. Deswegen sagt Paulus, deswegen ist eine Sache ganz wirklich, wirklich stark in dem Herrn zu sein. Denn der Feind ist zwar stark, der Feind hat zwar eine Macht, aber wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Weil Satan ist nur ein geschaffenes Wesen, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der allgegenwärtig ist. Weil Satan nur ein Geschöpf ist, ist er begrenzt, auch auf Zeit und Raum, auch auf einem Platz. Er ist nicht allgegenwärtig und deswegen wissen wir, dass Gott mit dem wir verbunden dann sind, er ist der, der alle Dinge in seiner Hand auch hält. Und so weist Paulus darauf hin, werdet stark in dem Herrn, weil in dem Herrn haben wir die Kraft und haben wir quasi, weil er alles besitzt und alles hat, haben wir das auch in ihm und in der Macht seiner Stärke. Und jetzt sagt er, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Warum beschreibt er nun einige Sachen wie eine Waffenrüstung, die wir anziehen sollten, so als Gläubige? Und er macht das aus folgendem Grund, weil er sagt, was wir anwenden sollen, um in diesem Sieg zu leben, um in diesem Sieg zu bleiben. Und dieser Sieg ist, diese Waffenrüstung anzuziehen. Und da sind wie folgende Dinge, die er hier unten auch beschrieben hat, wo er dann hier zum Beispiel gesagt hat, steht nun fest eure Lenden und gürtet mit Wahrheit. Ich will jetzt nicht auf alle Aspekte eingehen, aber es ist wirklich wichtig, so einfach mal sich so ein paar Aspekte zu betrachten. Was ist so der Gürtel der Wahrheit? Also wir als Gläubige sollten immer in der Wahrheit leben. Wir sollten ein wahrhaftiges Leben führen. Und wir wissen aus dem Alten Testament, wir wissen, was zum Beispiel ist, wenn Lüge ins Leben von Menschen kommt. Wir sehen das am Leben von David, wo er im Ehebruch mit Bathseba gelebt hat. Da kam Lüge in sein Leben. Er hat das ja verleugnet. Und als er in dieser Lüge gelebt hat, man kann sich dann so die Psalm 32 und Psalm 51 anlesen, dann liest man, was für Konsequenzen dieses Leben in dieser Lüge gewesen ist. Da hat nichts mehr funktioniert. Er hat gesagt, meine Gebeine fühlen sich an wie ausgetrocknet. Deswegen in Wahrheit zu leben. Weil die Wahrheit, wenn wir in ihr leben, das ist ja der Gürtel, der alles wirklich zusammenhält. Das ist dieser Gürtel, der wirklich, dass wir nicht stolpern nachher über irgendwie die Tunika, die der Soldat, dieser römische Soldat, den Paulus da vor Augen hatte, dass der nicht darüber fällt. Und der Gürtel, da ist auch das Schwert dran befestigt. Und wenn wir dann nicht in dieser Wahrheit leben, wird es schon mal schwierig, also da stolpert man schnell. Und so sind diese Eigenschaften, die er hier beschreibt, auch von diesen Waffen, einfach wichtig, darüber nachzudenken. Dann geht es da um den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist auch etwas so unglaublich Wichtiges, das bewahrt unser Herz. Wenn wir in Gerechtigkeit leben, wenn wir das leben so, wie die Bibel diese Gerechtigkeit auch beschreibt, dass wir da nicht anfangen, irgendwie ja, uns in anderen Wegen dazu bewegen, in Ungerechtigkeiten uns aufzuhalten, weil wir wissen, dann ist eines der Attribute von diesem Feind, von Satan, ist auch, er ist der Ankläger der Brüder. Er will uns verklagen, er will uns fertig machen. Und alleine das soll unser Herz beschützen, wenn wir nämlich in dieser Furcht des Herrn leben, wenn wir uns wissen, was Gott so aus seinem Wort auch uns sagt, was er will, dass wir in dieser Gerechtigkeit stehen, in dieser Furcht des Herrn leben, dann hat er keinen Grund zur Anzuklage und wir werden viel stabiler und stärker auch im Leben vorangehen. Und nun schreibt er dann über die Füße, gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, alle Zeit bereit zu sein, überall diese gute Botschaft des Evangeliums rauszutragen. Unsere Stiefel oder die, in dem Fall waren das irgendwelche Sandalen oder so Nägel durchgeschlagen wurden, dass da rutschige Untergründe, dass man da stehen bleiben kann. Also wirklich bereit zu sein, egal wo man ist, für dieses Evangelium des Friedens einzutreten, es auszubreiten, zu verkündigen. Und dann schreibt er hier, etwas, wo er sagt, und den Helm des Heils anzuziehen. Und da habe ich gedacht, das brauchen wir alle. Ich habe einfach so gedacht, den Helm des Heils. Da sind wir, irgendwie merkte ich so dieses Jahr, gab es so ziemlich viele Attacken bei ganz vielen Menschen, die ich so kennengelernt habe. Und häufig sind es wirklich die Dinge, die uns so beschäftigen, die Gedanken, die kommen. Und ich hatte mal ein Interview gesehen von einem Mann namens Peter Jenkins. Das war ein Mann, der hat einfach mal so den Versuch gemacht, hat das auch geschafft. Der ist von New York losgegangen in den USA und ist dann, ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken, trockene Luft hier. Braucht jemand noch? Nee, okay. Alles klar. Okay, und dieser Mann, der ist von der einen Seite der USA losgezogen und New York, dann über New Orleans, bis er nach Oregon angekommen ist. Das war so eine Strecke einfach mal von 7200 Kilometer. Und der hat ungefähr 6 Jahre dafür gebraucht, ist zu Fuß gegangen. Und der wurde dann interviewt, der hat ein Buch darüber geschrieben. Das ist noch ein paar Jahre her, da gab es noch nicht diese Dinger da mit dem Bildschirm und so weiter. Und hat ein Buch darüber geschrieben und dann wurde der mal interviewt. Und der Moderator, der wollte dann mal wissen, wie sah so diese Reise aus? Und er beschrieb dann so, ja, das war, viele Dinge waren nicht einfach, gab viele Herausforderungen. Zum Beispiel, eine der Herausforderungen war, der wurde mal vom Auto angefahren, das Auto ist einfach abgehauen und der sagte, viele Schmerzen gehabt, war dort, nachts wurde es dann sehr kalt, es war wirklich eine herausfordernde Zeit, ist richtig krank gewesen danach. Und dann gab es noch andere Vorfälle, wie zum Beispiel haben ihn mal Straßenhunde angegriffen, in den USA gibt es auch Schlangen, Schlangen haben ihn einmal attackiert. Und ein Ereignis war für ihn richtig hart, der hatte so seinen Lieblingshund mitgenommen und der wurde vom Auto überfahren. Also wirklich heftige Dinge, die er erlebt hat. Und dann fragte der Moderator, er fragte, wann war der Punkt, dass er gesagt hätte, so, ich fahre jetzt einfach nach Hause, ich gehe jetzt zurück, ich breche die Reise ab. Und er sagte, tatsächlich gab es das ziemlich oft, dass er sich das überlegt hat. Aber interessanterweise waren das nicht diese großen Herausforderungen, von denen er gesprochen hat, sondern er sagte, es war der Sand in seinen Schuhen. Immer Sand in seinen Schuhen. Und ich dachte so, das ist doch schon interessant. Da gibt es große Herausforderungen und dann gibt es so einen Sand in den Schuhen, so ein paar kleine Körner. Und ich weiß ja, dass manchmal sind das so kleine Dinge. Ich hatte da von so einer, mal so von einer Eiche gelesen, auch in einem Buch, und der beschrieb, dieser Autor beschrieb das dann so auf so einem Hügel in England, eine Eiche, eine unglaublich stattliche Eiche, über 300 Jahre alt, Leute sind hingekommen, haben fotografiert, haben die Eiche gemalt, haben Gedichte über sie geschrieben. In die Eiche, wusste man, sind 4-mal Blitze eingeschlagen, die hat Stürme, die hat alles überstanden. Und dann kam eines Tages oder irgendwann, kam da so ein kleiner Käfer, den hättest du so mit dem Finger zerdrücken können. Und dieser Käfer, der hat die Eiche innerhalb vom Jahr fertig gemacht. Die konntest du nachher nur noch, die musste man fällen. Die war so kaputt gegangen von einem kleinen Käfer. Und dann denkst du dir, ja, das sind doch kleine Sachen. Und dann, wo ich so drüber nachgedacht habe, ist eine Sache mir nochmal auch so bewusst geworden. Jesus beschrieb das einmal, dass da so ein Seemann ausgeht, um zu sehen. Und er nimmt so Saatgut und er streut das aus. Er streut ja reichlich aus. So, wir wissen es ja, das fällt dann auf den trockenen Boden, manches unter die Dornen und Sträucher und was auch immer, manches auf dem guten Feld und manches fiel auch auf das gute Feld. Und dann sagte er, und dann kamen so Vögel und haben das weggepickt. Und dann war die Saat weg. So, und dann abends oder nachher haben ja die Jünger, die waren wahrscheinlich auch so wichtig, die haben dann gefragt, Jesus, Mensch, erzähl mal, was meinst du denn hier genau? Was war das denn? Und er sagte, ja, pass auf, der Seemann, das ist jemand, der das Wort ausgestreut hat. Das gute Wort. Und ich habe gedacht, das ist auch interessant, weil Menschen hören andauernd Worte. Oder sie sehen sie, sie hören sie, wo auch immer, es wird immer andauernd gesprochen. Und dieses Wort, wenn das dann in jemanden fällt und das, ich sag mal, da ist wirklich ein guter Boden und dann dieses Wort würde wirklich in dieses Erdreich eindringen und Frucht bringen, dann wäre dieses Wort, warum die Täuflinge übrigens auch heute hier sind, ist ja dieses Wort, weil sie darauf reagiert haben. Es ist in ihr Herz gefallen und dieses Wort war, dass wenn du zu Jesus kommst, zu der Quelle des Lebens, zu dem Licht der Welt, wenn du zu ihm kommst und ihm sagst, Herr, hier bin ich, sei mir dem Sünder gnädig und du bereust deine Schuld, du stehst vor ihm, weil du weißt, du brauchst ihn, du weißt, kein anderer kann dir deine Schuld vergeben, außer nur er, weil er das am Kreuz für dich getan hat, weil er am Kreuz sein Blut für dich vergossen hat und du kommst zu ihm und du bittest um Vergebung deiner Schuld und du merkst auf einmal, Jesus vergibt dir seine Schuld. Und du wirst ein Kind Gottes. Jesus macht aus dir eine neue Kreatur. Wie ich auch gesagt habe, Arbeitgeberwechsel, Chefwechsel. Du bist eine neue Kreatur. Und diese neue Kreatur, du bist zu einem König und einem Priester berufen. So wie es der Hebräerbrief da auch beschreibt. So, und nun ist es aber so, dass ihr darauf reagiert habt. Bei euch ist das Wort reingedrungen, hat Wurzeln gebracht und da ist eine Pflanze rausgekommen, die gute Frucht hervorgebracht hat. Und nun gibt es aber, wo das Wort weggepickt wird. Und die Jünger haben ja gefragt, was sind denn die Vögel? Dann sagte Jesus, ja, die Vögel, das ist der Satan, der das Wort direkt weggepickt hat. Ohne, dass es da überhaupt zu dieser Frucht kam. Ja? Und dann habe ich nur gedacht, wie wichtig es doch ist, das gute Wort in uns eindringen zu lassen, dass wir darüber nachdenken, dass es letztendlich auch die Frucht hervorbringen kann. Und auf der anderen Seite sind es aber auch andere Dinge, die uns beschäftigen können und die uns fertig machen können, wie so diese Eiche. Und deswegen den Helm des Heils. Ich gucke mal ganz kurz. Okay, alles klar. Ich bin gleich fertig. Und dieser Helm des Heils, damit schließe ich dann ab, eine kleine Geschichte dazu. Ich finde, die hat ein Mann aus dem Alten Testament, der das so super verdeutlicht hat. Nee, ich habe noch eine dazwischen noch. Ich mache es ganz schnell, okay. Also, die eine Geschichte ist, da war ein Mann, und der hatte eine Cousine, die gleichzeitig auch seine Adoptivtochter war. Und die war ziemlich schön und er lebte in einer Zeit, wo es einen persischen König gab, der ziemlich viele Länder unter sich hatte, insgesamt 127 Länder. Der König hieß Ahasveros, der Cousin und Adoptivvater hieß Mordechai. Und die haben zu einer Zeit gelebt und da, wo der König seine Frau verstoßen hat, hat sich eine neue Frau geholt. Und nun war dieser Mordechai, der war derjenige, der dann diesem Ratgeber von dem König sich nicht verbeugt vor ihm hatte. Er hat ihn nicht begrüßt, er hat ihm nicht guten Morgen gesagt, so wie er das heute Morgen gemacht hat. Also der sollte sich verbeugen, das hat er nicht gemacht. Und dieser Mensch hieß Haman, das war ein ziemlich böser Mensch. Und er hat sich so darüber geärgert, dass dieser Mordechai sich vor ihm nicht verbeugt, dass er sich einfach einen ganz perfiden Plan überlegt hat, hat gesagt, ich werde einfach in den 127 Ländern dafür sorgen, dass in 127 Ländern alle Juden umgebracht werden. Das war der Plan. Und nun kommt dieser Mordechai, er lässt dann der Esther, die mittlerweile, also seine Cousine, die dann Königin geworden ist, aber die Königin war aber in ihrer Macht so stark eingeschränkt war, dass würde sie einfach ungefragt beim König auftauchen, könnte sie ihr Leben verlieren. Also das war schon so, Autorität, Macht total eingeschränkt. In der Situation war sie. Und der Mordechai sagt zu ihr, pass auf, dieser Haman hat mit dem König ein Gesetz erlassen, der hat dem König viel Silber versprochen und so weiter, der hat ein Gesetz erlassen, dass in 127 Ländern alle Juden vernichtet werden sollen. Und dann fand ich interessant, der Mordechai sagt zu dieser Esther, geh nun hin zum König und tritt ein für dein Volk. Und Esther sagte, hey, ich bin total eingeschränkt in meiner Macht, ich kann mein Leben verlieren und so weiter. Und dann sagte dieser Mordechai, geh hin und sprich zu diesem König oder es wird uns Hilfe von anderer Seite kommen. Und in dem Moment, wir wissen, die Geschichte, die ging dann so weiter, Esther ist dann hingegangen. Aber ich dachte nur, als ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe gedacht, dieser Mordechai, der hat den Helm des Heils der Rettung aufgehabt. Der hat in keiner Art und Weise irgendwie gedacht, dass wirklich alle Juden vernichtet werden. Der wusste, es gibt einen Gott Israels. Und dieser Gott, der wird zu uns Juden stehen. Und der wird uns Rettung bringen. Und so kam es ja auch. Wir wissen, Esther ist hingegangen, sie hat Gunst gehabt, der König hat das Zepter da gestreckt und so weiter. Und wir wissen, alles hat sich umgedreht. Haman wurde an den Galgen, den er für Mordechai gebaut hat, wurde er erhängt. Und die Israeliten haben sich dann der Menschen, die ihnen quasi Feind waren, haben sich an ihnen gerecht und haben da ihre Feinde losgemacht. Oh, das passt noch. Okay. Und ich habe noch gedacht, diesen Helm des Heils aufzuhaben. Und diese kleinen Gedanken, die kann man auch Sorgen nennen. Und diese Gedanken, diese Sorgen, die uns auch runterziehen, die uns wirklich wegbringen wollen, auch von unserem Weg. Ich habe so gedacht, wo in der Schrift gibt es ja, wie wir diesen Helm des Heils aufhaben. Weil diese Sorgen, mit denen wir ja irgendwann alle zu tun haben. Also ich habe bis jetzt noch keinen gekannt, der mir gesagt hat, vielleicht gibt es hier ein paar, aber ich habe noch keinen gekannt, der gesagt hat, Sorgen kenne ich nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht Benjamin kann sein, ich weiß nicht, oder Andreas heißt du, glaube ich, habe ich eben kennengelernt, oder Bernhard oder wer auch immer. Er sagt ja, er kennt keinen Song. Okay, also wahrscheinlich auch nicht so, ja. Aber ich sag euch, ich habe einfach gemerkt, Sorgen sind, sie kommen. Aber was ich gemerkt habe, die Bibel sagt erstmal, hey, sorgt euch um nichts. Jesus sagt das ja immer wieder. Sorgt euch um nichts. Und er nimmt ja so Beispiele, dass er sagt, hey, da gibt es so Sperlinge, 3 Sperlinge, die kaufst du. Gott weiß sogar, der eine, der runterfällt. Also er sorgt sich erstmal um alle und er nimmt ja da Sperlinge und was weiß ich für andere Sachen. Und ich dachte, das ist schon interessant, Sperlinge, das sind ja, er nimmt ja kein Tier wie ein Hamster. Ein Hamster, der kann sich ja irgendwie da was organisieren. Aber ein Sperlingvogel, der kann sich nicht irgendwie selber da einen Vorrat anhäufen. Der muss jeden Tag da rumgucken und picken, seine Körner aufpicken. Und ich habe da noch ein anderes Beispiel gefunden. Paulus sagt es ja, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Ich lese uns nur diesen Vers vor, es geht ganz schnell. Und da heißt es, dann sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Nun habe ich tatsächlich im Alten Testament einen Menschen gefunden, den Propheten Daniel, der genau das getan hat. Auch in einer Situation, wo es wieder ein Gesetz gab von irgendeinem König, der wieder irgendwelche Ratgeber hatte. Und dieser König hat einfach gesagt, es darf nur noch zu diesem König gebetet werden und überhaupt etwas erbeten werden und zu keinem anderen Gott. Sollte das jemand tun, wird er in die Löwengrube geworfen. Und dann lesen wir genau das, was Daniel gemacht hat. Der geht in sein Zimmer, macht erstmal die Fenster groß auf und ich weiß nicht, was der für ein Temperament hatte, weil Flehen ist jetzt nicht nur bitten, sondern Flehen ist wirklich etwas sehr intensiv von Gott erflehen. Ich meine, Jesus im Garten Gethsemane, da steht, er hat gefleht, der hat geschrien. Ich meine, der war in einer Not. Ich weiß, Menschen, wenn sie flehen, das ist nicht so, lieber Heiland, mach mich fromm oder so, sondern es ist wirklich etwas Dringendes, was du von dir gibst, wo du wirklich ins Gebet gehst. Und das hat Daniel getan. Er hat gebetet und er hat gefleht und er hat seinem Gott gedankt. Und er hat das vor Gott kund werden lassen. Und wir wissen, was passiert ist. Daniel wurde in die Löwengrube geworfen, aber der hat eine ruhige Nacht gehabt. Weil der Friede Gottes, so sagt es Paulus, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Selbst in diesen Umständen hat er Frieden gehabt in seinem Herzen. Im Gegensatz zum König, der ist die ganze Nacht hin und her gerannt. Weil der dachte, was mit meinem Knecht Daniel? Das war ja dem sein Lieblingsmann da, ja. Und am nächsten Morgen ist er da auch direkt hingelaufen und hat gesagt, Daniel, lebst du noch? Und er sagt, ja, mein Gott, hat den Löwen den Maul zugehalten. Amen.